bestimmt ist dieses einsame Alleinsein mehr der Kern meiner Persönlichkeit. Dass eine Frau ihre eigene Schönheit erkennt, hat immer damit zu tun, dass sie wirklich geliebt wird. Wir sind in einer hyperkapitalistischen Zeit, die aber anscheinend zu Ende geht. Hirn und Herz, ja, Kopf und Seele, Intellekt und Liebe, das ist das, was uns Menschen wirklich ausmacht.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der renommierten Philosophin, Rednerin und Bestsellerautorin Dr. Rebecca Reinhardt in ihrem Zuhause im Münchner Glockenbachviertel. Hallo Rebecca.
Hallo Tanja.
Du bist 1972 in München, Schwabing geboren, Sternzeichen Schütze, und dort auch als Einzelkind aufgewachsen. Deine Mutter ist Kunsthistorikerin, dein Vater Patentanwalt im Ruhestand. In seiner Studienzeit in den 50er, 60er Jahren war er wild unterwegs und hatte sogar eine eigene Jazzband, die Trio 50 hieß. Du selbst warst als Kind und bist es bis zu deinem 40. Lebensjahr eigentlich auch geblieben, ein Mensch, der nicht so wirklich etwas mit anderen Menschen zu tun haben will oder wollte. Das Leitmotiv in deinem Leben war die extreme Einsamkeit. Es fiel und fällt dir auch immer noch ein bisschen schwer, so mit anderen zu connecten. Du möchtest auch immer wieder so ein bisschen alleine sein, brauchst das Innehalten, das dich zurückziehen, so ein bisschen wie die Luft zum Atmen, und beschreibst dich selbst als extrem autistisch. Das ist natürlich, wenn man dich jetzt so kennenlernt, ich lerne dich ja gerade erst kennen, wir haben uns noch, sind uns noch nicht vorher begegnet, dann denkt man so, die ist doch so wie ein Wirbelwind, wie passt das zusammen? Aber das erzählst du uns sicher gleich. Aber meine Frage wäre, kamst du dir denn schon als Kind irgendwie so ein bisschen komisch vor?
Ja, tatsächlich war das so. Also ich würde sagen, vielleicht als Kleinkind war ich sehr selbstbewusst, aber ich hatte immer schon zwei Seelen in meiner Brust. Also ich hatte immer schon das eine, was du zu Recht ja auch genannt hast, autistisch. Also dieses Bedürfnis, mich zurückzuziehen, tatsächlich allein zu sein, zu träumen, ja, zu sinnieren. Ganz, ganz wichtig für mich. Aber auf der anderen Seite habe ich schon immer Kontakt gesucht, ja, zu anderen Kindern. Aber es war immer so, also wenn ich das eine hatte, war ich mit dem anderen, wollte ich das andere wieder. Also immer nie zufrieden, ja, mit sozial zusammen sein mit anderen und dann aber nach kurzer Zeit auch wieder sich nach den anderen sehnend, wenn man dann zu lange allein war, tatsächlich. Also eigentlich hatte ich, denke ich, schon eine ganz glückliche Kindheit, so mit diesen zwei Seelen. So diese richtige, volle Einsamkeit, so die Wucht der Einsamkeit, die fing dann tatsächlich erst später an, ab der Pubertät, würde ich sagen. Und dann, ja, war das einfach so. Also tatsächlich, denke ich, tatsächlich ein Gefühl, das mich sehr geprägt hat und das mich tatsächlich aber auch im Positiven motiviert hat, eine Reihe von Wandlungen zu durchlaufen.
Aber du warst jetzt nicht so ein Kind, das abends noch im Bett lag und sich gedacht hat, keiner liebt mich.
Nee, also das würde ich nicht sagen.
Also
das
weil
würde
ich
nicht
so
sagen.
Komisch bin? Oder
Nee. Das würde ich nicht sagen. Ja, aber es war immer schon so ein bisschen so ein Trotz vielleicht. Ja, also je älter ich wurde, desto trotziger war ich dann auch in meinem Anderssein wollen. Und immer war auch für mich so diese Traumwelt, diese imaginäre Welt. Ja, ich habe sehr früh mich tatsächlich auch schon für also Fernsehen, also damals, ja, als Kind, okay, mit meinen Eltern war ich vielleicht auch mal im Kino oder habe Zeichentrickfilme angeschaut oder so, aber immer schon so diese Bilderwelt, ja, von Fotos, von auch vielleicht so TV-Spots, ja, Fernsehen, das hat mich fasziniert. Und diese Figuren, die da vorkamen, die waren immer schon so irgendwie in meinem Kopf, in meinem Herzen und waren für mich so eine ganz wichtige Ressource, um zu träumen. Also Menschen, immer tatsächlich andere Menschen, virtuelle Menschen, würde man heute sagen, das hat mich inspiriert. Und das hat mich dann immer so ein bisschen halt natürlich, ja, in so eine Einsamkeit getrieben, eigentlich Bereich tatsächlich des Träumens, würde ich sagen.
Mhm. Ja, wenn man hier in deiner Wohnung ist, sieht man ja auch wunderschöne Collagen, auch sehr ungewöhnliche Collagen aus allen möglichen Postkarten, Zeitungsausschnitte, kleine Sachen, kleine Objekte, die du ja selber machst, aber die du für dich machst. Also wie eine Art Beschäftigung.
Das stimmt. Und Inspiration ist ganz wichtig. Ich schaue mir das dann auch immer wieder an. Verschiedene Bilder jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann gehe ich in die Küche. Und das ist einfach so, das inspiriert mich einfach. Also ich bin absolut visueller, ästhetischer Mensch.
Und man sieht ja auch öfter das Foto von Marilyn Monroe. Also immer wieder kommt sie irgendwo vor. Ja. Was bedeutet denn diese Frau dir? Weil wenn man in deine wunderbaren vielen Bücher hier schaut, die hier überall stehen, also wirklich toll, auch ganz ordentlich, nicht wie bei mir zu Hause, da ist dann auch ein einziges Buch, wenn ich hier nach rechts schaue, was sozusagen nicht eingeordnet ist, sondern mit der Front da steht, und das ist auch Marilyn. Bedeutet die dir etwas?
Extrem, extrem. Also ich habe einige meiner Bücher Marilyn gewidmet tatsächlich. Ich würde tatsächlich sagen, sie ist meine längste Muse. Also ich habe sie in der Pubertät entdeckt. Ich denke, ich war 13 oder so, als ich mir meine ersten Monroe-Fotobücher gekauft habe, aber natürlich auch all ihre Filme gesehen habe. Und ich muss wirklich sagen, bis heute, sie ist so eine Art Freundin, so eine imaginäre, weil sie eine so wahnsinnig spannende Persönlichkeit war. Ja, man kennt sie in Deutschland, oder wer sich vielleicht nicht so mit ihr befasst hat wie ich, kennt sie als Sexbombe. Völlig falscher Begriff, ja. Ein hochsensibles Wesen, würde ich sagen. Eine witzige Frau, eine wahnsinnig originelle Frau, eine selbstironische Frau, die wirklich, also für mich wie so ein Rohdiamant ist, der also nie richtig geschliffen war und der sich aber auch nicht schleifen lassen wollte. Auch sie war tatsächlich durchaus auch ganz selbstbewusst für ihre Zeit. Ich meine, man muss ja denken, sie war vor 68 eine Ikone, also vor Women's Lib, ja. Und ich meine, sie war mit Arthur Miller verheiratet, ja, dem berühmten Dramaturgen und Schriftsteller und Intellektuellen, New Yorker Intellektuellen Arthur Miller, der, glaube ich, nicht besonders gut zu ihr war, weil er sie einfach überhaupt nicht verstanden hat, also meine Hypothese. Aber sie war, also das ist eine Seite von ihr, aber ich glaube, dass sie wirklich eine Person war, und das hat mich eben auch immer an ihr so inspiriert, abgesehen von ihrer Schönheit, von ihrem enormen Charisma, das auf jedem Foto anders rauskommt. Sie war, glaube ich, auch tatsächlich eine Persönlichkeit, die immer lernen wollte, ja, und immer auch sie sich wandeln wollte. Und ich glaube, das ist das, was mich so anspricht, und während ich dir das jetzt hier erzähle, kriege ich sofort Gänsehaut. Also da sieht man, also es ist wirklich jemand, ja, tatsächlich, den ich nie kennengelernt habe, aber der mich berührt. Und so versteht man vielleicht so, wie ich ticke, auch generell so mit Menschen. Die müssen nicht immer echt sein. Mich inspirieren auch echte und tolle Menschen, ja. Und ich freue mich.
Können auch gestorben sein.
Ja, ja. Und ich freue mich, dass du lebst und dass wir dieses schöne Live-Gespräch hier haben. Aber ich habe da so einen etwas erweiterten Begriff von Freunden. Also Bücher sind zum Beispiel auch absolut meine Freundinnen und Freunde.
Aber sie war ja, nochmal auf Marilyn zurückzukommen, sie war ja jetzt, sie zumindest tat sie so, als wäre sie so ein bisschen so ein Dummchen, ja, also immer so ein bisschen so blöd, blond, blöd, so. Würdest du dann mit deinem Gespür für diesen Menschen sagen, das war auch ein bisschen so eine Masche von ihr? Oder
ich würde tatsächlich sagen, es war einfach die Masche des damaligen Hollywood-Kinos, ganz einfach. Ja. Sie hatte einfach ihre Rollen. Wir haben ja bis heute eigentlich haben wir bestimmte Rollenklischees für Frauen, ja, ob das jetzt Film ist oder Philosophie, oder Literatur oder was auch immer. Also ich glaube nicht, ja, dass sie sich selbst besonders lustvoll, vor allen Dingen je älter sie wurde, so vermarktet hatte. Ich glaube aber, dass ihre Selbstironie ihr sehr gut geholfen hat, so ein bisschen spielerisch damit umzugehen.
Würde mich jetzt noch interessieren, was ja man nicht weiß, aber einfach ein Gefühl. Glaubst du, sie hat sich wirklich selbst umgebracht? Weil es wird ja immer so gemunkelt, dass sie umgebracht worden ist, weil sie vielleicht auch den Kennedys zu gefährlich wurde oder. Nein. Aber wie ist dein Gespür für dieses Wesen?
Ich glaube es überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich, es war ein Unfall, ja, weil ich meine, sie war voll getankt mit, ich glaube, Champagner, immer ihrem Dom Pérignon, ja, Lieblingschampagner, und einfach viel zu vielen Barbituraten, die sie viel zu lange genommen hat. Also ich denke, es war einfach ein sehr, sehr tragischer Unfall, aber
also weder
ich weiß es auch nicht.
Noch das Umbringen, noch das ermordet werden.
Genau.
Man liest ja immer wieder, dass so die Musik wie Therapie wirken kann. Konntest du die Musikleidenschaft deines Vaters und das daraus resultierende Gefühl für die Musik, also den Zugang zur Musik, konntest dich das denn in deinem Anderssein trösten?
Total, total. Also mein Vater war vor allen Dingen eben immer, also eigentlich bis heute ist er ein großer Jazz-Liebhaber, genau. Und er hat ja selber dann eben auch mit Trio 50 lustig performt, da in Schwabing, als es ja noch ganz viele Jazzlokale damals gab. Und er, über ihn bin ich da so ein bisschen an diese Musik gekommen. Und ich habe, meine erste Platte tatsächlich war Billie Holiday. Ja, ich bin bis heute ein großer Billie Holiday-Fan und hat natürlich auch was sehr, sehr Dunkles, ja, aber eine großartige Musikalität und auch da muss ich sagen, genau jetzt wie im Falle von Film, ja, von Fotos, ja, tatsächlich meist von Frauen, so sind es eigentlich bis heute auch große Jazz-Sängerinnen, zum Beispiel auch Ella Fitzgerald natürlich, ja, so diese ganz großen,
lieb ich auch sehr.
Die wirklich mich immer begleiten und immer wieder, das ist ja das Schöne, also kennst du bestimmt auch, gerade bei Musik, die einem begeistert und die man auch in der Jugend schon gehört hat, wenn man die jetzt wieder hört, ja, dann kommt eine ganze, ein Kosmos an Erinnerungen, an Stimmungen, ja, an Farben, an Bildern und deswegen absolut, also das ist für mich bis heute ganz, ganz wichtig, also auch Jazz, also aber auch große Saxophonisten, Sonny Rollins, ja, habe ich geliebt, Saxophone Colossus hieß so seine ikonische Platte damals, oder natürlich Miles Davis, ja, ich höre immer, also ich liebe einfach diese Art Musik zu machen, ja, dieses improvisierte, aber dennoch hochprofessionelle und manchmal, wenn ich Zeit habe, ja, was leider viel zu selten der Fall ist, gehe ich tatsächlich heute auch noch sehr gern in die Unterfahrt. Das ist ja so das letzte Jazzlokal in München.
Kenne ich gar nicht.
Ja, das ist ein grober Fehler. Solltest du unbedingt meinen, wirklich, das ist ganz einzigartig. Wir haben ein großes internationales Programm, auch von den New Yorker Jazz-Szenen oder auch mal Australien oder so, ja, und ganz unterschiedliche Sachen.
Ja, ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten manchmal bei Jazz, also nicht bei dem ganz kommerziellen Jazz, aber mir ist der zu unmelodiös.
Ja,
der und mich macht das irgendwie in meinem Magen, in meinem Bauch, ja, in meinem Körper. Ich fühle mich da nicht wohl.
Ja. Nee, geht mir genauso.
Also ich brauche eher so Filmmusik, John Williams oder so. Also ich bin eher so eine Out of Africa. Weißt du, so.
Genau.
Ich höre immer Klassikradio, diesen Hamburger Sender, weil ich mich beruhigt eben das Schöne, also das Melodiöse. Ja.
Da stimme ich dir zu. Also was ich auch nicht mag, das ist Free Jazz, ja, und dieses ganz Virtuose, was heute sehr oft gespielt wird, leider. Also das war natürlich in 50er, 60er, 70er Jahren nicht weniger so. Stimme ich dir total zu. Das höre ich auch nicht gern. Also es muss eine Melodie sein, aber es muss auch ein toller Beat sein und ein toller Bass. Das ist für mich ganz wichtig.
Du bist ja inzwischen eine sehr erfolgreiche Philosophin, hast mehrere Bestseller geschrieben, du berätst Topmanager, hältst Reden, Vorträge, was ja eigentlich so eine gewisse Offenheit und Zuwendung den Menschen gegenüber voraussetzt. Wie meisterst du denn diesen Widerspruch?
Tatsächlich würde ich jetzt schon sagen, zwar einerseits eine sehr einsame Seele, das ist immer noch so ein bisschen in mir, aber auf der anderen Seite ist für mich ist immer wichtig, aufgrund meiner grundsätzlichen Neugier, die ich auch als Philosophin habe, möglichst unterschiedliche Menschen immer wieder neu kennenzulernen. Und die Geburtsstunde dieser Neugier oder dieser Bereitschaft, tatsächlich auf andere zuzugehen und jetzt eben tatsächlich auch professionell irgendwelche Leute zu beraten oder Speakerin zu sein und so weiter, die hat tatsächlich zu tun mit einem sehr schlimmen Erlebnis in meiner Vergangenheit, nämlich der Begegnung mit der Schizophrenie durch eine Freundin von mir damals in meiner Studienzeit. Das hat mich sehr geprägt. Ja, diese Art, wie ein Mensch plötzlich anders ist und plötzlich nicht nicht mehr verstehbar ist. Und da habe ich das erste Mal, würde ich sagen, tatsächlich gesagt, jetzt ist Schluss mal mit dieser Einsamkeit. Das ist ja auch was sehr Monologisches. Man kann auch sagen, was sehr egozentrisches, immer nur um sich zu kreisen und die eigenen Träume. Also ich wollte dann wirklich, ich wollte verstehen, ich wollte diese Krankheit verstehen, ich wollte verstehen, was ist mit meiner Freundin passiert. Und das war so das erste Mal, dass ich verstanden habe, wie wichtig es tatsächlich ein konkretes Gegenüber zu verstehen und im konkreten Dialog, ja, sich da in dem Fall tatsächlich aufzureiben und erstmal gar nichts mehr zu verstehen, aber dann hoffentlich sich wieder anzunähern.
Mhm. Aber du brauchst trotzdem den Wechsel.
Ja, also bis heute.
Also du könntest jetzt nicht, ich sag mal, auf Tournee gehen und monatelang jeden Tag
niemals.
In einem Hotel. Und also du brauchst schon auch immer wieder die Ruhe.
Immer wieder.
Also das Einsame.
Ganz genau, ganz genau.
Einsam ist ja in unserer Gesellschaft ein sehr negativer Begriff. Ja. Wenn man das Wort einsam hört, sagen, oh, die Arme oder oh, sie ist so einsam und so. Mir ist aufgefallen in meiner Vorbereitung für diesen Podcast, dass ich auf einmal dieses Wort anders empfunden habe, weil du von der Einsamkeit ja irgendwie ganz anders sprichst eher als Energiequelle.
Total, als Ressource,
ja,
ist richtig.
Und nicht so sehr als Bedrohung oder als Last oder als was Schreckliches. Ja. Also dann muss man ja vielleicht auch mal überlegen, ob das Einsame vielleicht uns manchmal auch ganz gut täte.
Ja, also ich denke, niemand sollte und darf eigentlich zu lange einsam sein, also wirklich einsam sein. Aber wenn man wirklich mal überlegt, ja, was Einsamkeit im positiven Sinne bedeutet, Stille, innehalten, ja, eine stumme Melodie vielleicht, ja, oder Bilder, Erinnerungen, die da auftauchen, ja, in diesem Denk- und Herzensraum der Einsamkeit, dann ist es, glaube ich, wirklich, also wenn man so einen kreativen Beruf hat, ich sage jetzt mal wie wir zwei, ja, dann ist es eine ganz, ganz wichtige Lebensquelle, die einen wirklich so verbindet, auf der einen Seite dann wieder mit anderen Menschen, aber auf der anderen Seite auch, und das ist für mich natürlich als Philosophin ganz, ganz wichtig, mit der Endlichkeit. Weil ich denke, am Ende, ja, sind wir alle einsam. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Und dazwischen ist dieses knallbunte, knalllaute Leben, in dem irgendwie alles passiert. Ja, das Leben ist ein Thriller, sage ich immer. Das ist auch das Tolle. Ich bin auch so ein High-Intensity-Typ, ja. Aber vielleicht gerade deswegen, weil ich halt auch immer wieder diese Empfindung habe, auch einsam zu sein. Und ich glaube einfach, tatsächlich, wie du sagst, es ist überhaupt nicht en vogue, ja, gerade in der Social-Media-Welt. Mhm. Alle müssen sozial sein. Ein Kind, das nicht sozial ist und in der PKIP-Gruppe performt, ja, ist irgendwie schwierig, ja, schon so ungefähr. Aber ich plädiere wirklich dafür, tatsächlich so die Einsamkeit neu zu entdecken.
Ja, und das Wort einsam, wenn man es auseinandernimmt, ist ja das Wort eins drin, also
stimmt.
Ein, ja.
Stimmt.
Und das bedeutet ja eigentlich du eben mit dir, also eben alleine, aber nicht im negativen Sinne.
Das ist richtig,
richtig. Vielleicht auch ohne die Bestrahlung immer von außen, ja. Also, dass man sich vielleicht auch lernt, selber zu bestrahlen. Ist denn das Alleine sein? Also, ich meine jetzt gar nicht einsam sich fühlen, sondern wirklich das einfach alleine, Türe zu, alleine sein. Für dich deine wichtigste Energiequelle, um das Leben überhaupt, vielleicht ist auszuhalten ein bisschen komischer Begriff, aber irgendwo sind wir ja hier nur eine bestimmte Zeit auf dieser Erde, oder zumindest denken wir das. Und dieses sich zurückziehen könnte ja auch eine Art Energiequelle sein. Also eine Energie, auch um es dann wieder besonders gut zu schaffen, wenn man wieder ins Außen geht. Also nicht nur als Erholung von dem, was man vorher gemacht hat, sondern wirklich als regelrechtes Auftanken.
Also kann ich nur bestätigen, kann ich nur bejahen. Ist auf jeden Fall so. Ich glaube nur eben, dass es bei mir tatsächlich dieser Wechsel auch ist, der mich energetisiert. Also ganz bestimmt ist dieses Einsame, Alleinsein mehr der Kern meiner Persönlichkeit. Aber, ja, seitdem ich wirklich, ich sag jetzt mal, erwachsen bin, ich glaube, ich wurde so mit 40 erst so richtig rund erwachsen, würde ich sagen, ich brauche schon beides, um mich zu energetisieren. Zum Beispiel merke ich, ja, ich war jetzt sehr viel allein in den letzten Tagen, einsam, ja, ich hätte mir mehr Einsamkeit gewünscht im Alleinsein, aber ich merke, wie ich mich freue, dass du mich besuchst und dass wir sprechen und wie sofort in mir so ganz viele Seiten anklingen, ja, die aber, glaube ich, deswegen jetzt so anklingen, weil ich davor allein und einsam war.
Ja. Ja, schöner Gedanke. Brauchst du denn eher weniger Bestätigung von außen? Schaust du dich überhaupt manchmal so im Spiegel an? Und oder ist es dir so ganz egal, wie du aussiehst? Also du machst jetzt nicht den Eindruck, ich habe dich ja gerade erst kennengelernt, du siehst ja sehr, sehr schön aus und bist schön angezogen. Und ich sehe ja auch an deiner Wohnung, dass du dich auch für die schönen Dinge interessierst. Ja, ja. Aber es gibt ja diesen Unterschied, ob man das für sich macht oder ob man es für andere macht. Mhm. Also ist es dir wichtig, wenn du ins Außen gehst, dass Leute dir eine Bestätigung geben oder ist dir das gar nicht so?
Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich, weil auch da habe ich so eine fundamentale Ambivalenz. Ja? Einerseits bin ich, würde ich tatsächlich sagen, maßlos eitel. Ja, ich schaue mich im Spiegel an, ich prüfe, bin ich gut gestylt, ja, habe ich die Haare schön und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es mir dann wieder gar nicht wichtig. Also ich habe mich eigentlich immer schon so von meiner geistigen Schönheit definiert. Das ist für mich immer das Wichtigste, ja, dass ich gut denke und gut fühle und dass ich Leute nicht irgendwie beleidige. Ja, so dieser Ethos ist mir wahnsinnig wichtig. Dann bin ich auch richtig streng mit mir. Das bezeichne ich so als innere Schönheit, dass man tatsächlich versucht, so einigermaßen ein guter Mensch zu sein. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ich auf der anderen Seite enorm viel Bestätigung brauche oder mir wünsche von anderen, mich freue. Ja? Ich freue mich nicht so sehr, wenn die Leute sagen, boah, du siehst ja der Knaller aus, weil das höre ich jetzt eigentlich eher selten, ja, weil ich glaube, dazu bin ich ein bisschen zu crazy. Also ich wirke vielleicht auf dem Foto wirklich so nach dem gängigen Schönheitsideal. Sie ist sehr dünn, sie ist blond und so, sie schaut immer noch ganz frisch aus, ja, aber irgendwie ist mir das dann auch wieder schnell unangenehm, ja, solche Komplimente zu sagen. Am meisten freue ich mich ja, wenn ich so ein gutes Gespräch habe mit Menschen und ich sehe irgendwie, es stimmt und der Mensch sieht mich wirklich und ich sehe den Menschen und dann ist es irgendwie ein guter Dialog. Mhm. So. Mhm.
Und wie war das denn mit den Jungs, als du noch so ein Teenager warst? Haben die dich auch nicht so wahnsinnig interessiert?
Nee. Also ja, ja und nein. Also ich meine, schwierige Zeit, Pubertät natürlich. Also ich glaube, ich hätte mir schon jemanden gewünscht, aber ich war auch wahnsinnig verschämt und schüchtern. Und das hing tatsächlich auch mit meinem Äußeren damals sehr stark zusammen, weil ich war nämlich mitnichten in irgendeiner Weise attraktiv. Also das ist auch tatsächlich...
Also du hattest nicht gleich... Tolle, weibliche.
Überhaupt nicht. Wie das ja oft so ist, also gerade so wie ich war auch jetzt tatsächlich eher so ein Spätentwickler, also geistig nicht, aber so generell seelisch, körperlich, erotisch würde ich jetzt mal sagen, absolut. Und ich habe mich so ganz, also ich sah tatsächlich sehr unglücklich aus in der Pubertät, also vom Gesicht her und so. Und ich war tatsächlich auch sehr unglücklich gestylt, ja. Und ich habe mich aber dann, und das ist auch wieder dieser Widerspruch, bewusst so gestylt. Ich beschreibe dir das gleich mal, wie. Aber ich habe mich bewusst so gestylt, dann wieder, um aufzufallen. Also einerseits habe ich mich geschämt und war extrem unsicher. Andererseits wollte ich so trotzmäßig zeigen, ich bin eine Nonkonformistin. Ja, das war schon ganz stark in der Pubertät. Also ich hatte dann zum Beispiel jetzt durch den Kieferorthopäden eine feste Zahnspange verordnet gekriegt, was eh schon schlimm ist für ein Mädchen so in dem Alter. Dann hatte ich eine Brille. Ja, ich war immer schon blind wie ein Suppenhuhn. Gott sei Dank gibt's ja jetzt Kontaktlinsen. Und ich hatte eine Frisur, inspiriert von Toulouse-Lautrec Lagolu. Lagolu war ja eine dieser Concorde-Tänzerinnen, die den Dutt, den Schopf mitten auf dem Kopf sich zusammengebunden hat. Also ich hatte diesen Dutt mitten auf dem Kopf und drumherum hatte ich eine riesige Tüllschleife gebunden. Ich hatte die in zwei Farben, violett und pink, die wirklich so abgestanden sind. Also wie ist das, 30 Zentimeter? Ist wirklich, also so, ich lüge nicht, es gibt auch Fotos, es gibt Weißfotos aus der Zeit. Und das hatte ich dann manchmal auch kombiniert tatsächlich mit dem Hochzeitsanzug meines Vaters, der mir natürlich viel zu groß war. Und in diesem Aufzug bin ich dann tatsächlich auch so, hatte ich eine Phase in die Schule gegangen. Und da musste ich mich natürlich nicht wundern, warum auch die Jungs, aber auch die Mädchen wirklich mit dem Finger auf mich gezeigt haben, gelacht haben. Jetzt kommt wieder die irre Rebecca. Aber so war's. Aha. Ja. Irre.
Ja, vielleicht war es auch eine Art Abgrenzung.
Total, total.
Also auch in der Schule sind wir ja mit 30, 40 Kindern zusammen in der Klasse. Und dadurch hast du vielleicht auch ein bisschen geschafft, dass sie dich nicht zu nah auf die Pelle rückten.
Ja, es war sicherlich auch so ein bisschen so ein Narzissmus, ganz bestimmt. Aber weil du ja auch nach Jungs gefragt hattest, also ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema.
1992 hast du dann dein Abitur gemacht, bist aber erstmal für ein Jahr nach Venedig.
Ja.
An die Universität, sagt man Sa Foscari oder
Ca' Foscari.
Mhm. Hast dort Geschichte der antiken Philosophie studiert. Warum denn eigentlich jetzt auch wieder gerade Venedig? War das denn nicht für dich mit den vielen Menschen dort und der Enge die Hölle auf Erden?
Nein, also es hat sich tatsächlich, damals muss man natürlich auch noch sagen, war dieser Hypertourismus, ja, und auch dieser globale Luxustourismus, den wir ja heute in Venedig haben, auch dank der Biennale, hat ja alles mehrere Seiten. War überhaupt noch nicht so ausgeprägt. Überhaupt nicht. Also ich meine, es gab immer schon den Massentourismus, aber wenn man ja wirklich da sozusagen ein Jahr wohnt, dann und natürlich auch dann Kontakt hat zu Studentinnen und Studenten, was ich ja hatte, dann bewegt man sich ja in ganz anderen Kreisen und ist dann nicht an der Rialto-Brücke mit Milliarden von Beturnschuten, ja, sondern man ist dann in der Bibliothek, ja, und ich habe da wirklich auch gelernt, weil ich lernen wollte. Ich wollte raus aus München, ich wollte raus aus dieser Postpubertät oder vielleicht auch immer noch anderen Pubertät. Ich wollte einfach eine neue Perspektive haben und wirklich auch mich weiterentwickeln. Und ich dachte eben, tatsächlich kann ich da so ein bisschen neu anfangen. Ja, da kennt mich ja jetzt noch niemand und habe dann auch mein Italienisch, das ich bis dahin nur aus den Sommerferien oder aus Ferien mit meinen Eltern halt passiv gelernt hatte. Immer habe ich dann aktiv gelernt und vielmehr sehr leicht, weil ich war immer schon sehr gerne auch mit Fremdsprachen unterwegs und dann eben, also Sprachstudium habe ich dann Leute kennengelernt und dann aber im eigentlichen Philosophiestudium und vor allen Dingen aber in der Bibliothek, lustigerweise hieß Aula Casino hieß die Bibliothek, das heißt wörtlich übersetzt die Aula des Lärms. Also auf Italienisch ist Casino ist Lärm und Casino ist Casino. Genau, das ist der Unterschied. Und in der Aula Casino haben sich alle getroffen. Also war auch damals schon so ein bisschen Multikulti von verschiedenen Fakultäten, auch wie ich eben mit Austauschprogramm praktisch auch Studierende aus dem Ausland. Und da habe ich dann lustigerweise gar nicht erst Venezianerinnen und Venezianer kennengelernt, sondern ganz viele Asiaten, Menschen aus asiatischen Kulturen. Ich hatte eine japanische Freundin, ich hatte mehrere japanische Freunde. Und einen thailändischen Freund und einen koreanischen Freund und es war Wunder. Also kein Intimfreund, aber erstmal so richtig so nette Freunde, mit denen wir dann auch die lokale Küche entdeckt haben, also die venezianische Küche, aber die dann auch teilweise von den Eltern aus Asien Zutaten für Sushi bekommen hatten. Nicht unbedingt Fisch, aber eben andere Sushi-Rolls, Würze, diese ganzen Algen und so weiter. Und dann haben wir auf Italienisch, ja, haben wir dann unsere kulturellen Unterschiede ausgetauscht. Es gab auch tatsächlich dann ein bisschen schwierige Missverständnisse natürlich, weil man ja auch aus verschiedenen Kulturen kam, aber wahnsinnig spannend. Und durch diese Zeit habe ich sehr viel gelernt, auch aus mir rauszugehen, auch neugierig zu werden auf die Welt und auf die Menschen. Und das war schon toll.
Nach diesem Venedig-Aufenthalt hast du dann ja ein Semester Philosophie noch in München wieder studiert und bist dann 1994 nach Berlin, wo du 2000 dann auch promoviert hast.
Ja.
Also eine 6 Jahre fast, gell, wo du dann in Berlin warst. Philosophie heißt wörtlich Liebe zur Weisheit und versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Was hat dich denn dazu bewegt, Philosophin zu werden? Und verstehst du denn heute die menschliche Existenz?
Ja, das ist natürlich eine sehr große und gute und grundsätzliche Frage. Also ich glaube, ich habe mich schon als kleines Mädchen immer für die ganz großen Fragen interessiert. Ja, warum gibt es überhaupt den Kosmos? Ja, also auch dieser Himmel, ja, diese Weite des Himmels hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert. Siehst du, kriege ich auch gleich wieder Gänsehaut. Und auch solche Sachen wie das Nichts. Ja, also ich glaube, mein Vater hat mir diese Anekdote berichtet. Ich hatte da keine Erinnerung daran, dass ich zum Beispiel so ein Vogelhäuschen als Mädchen, also ich wollte, dass mein Vater mich zu so einem Vogelhäuschen hochhebt, weil ich war zu klein, um da reinzuschauen. Und es war leer, dieses Vogelhäuschen. Ja? Und dann habe ich meinen Vater gefragt, warum ist da nichts drin? Also was ist das? Was ist es, dass da nichts drin ist? So, also dieses allein schon dieses Wort Nichts und dieses, dass es nichts gibt auf der Welt. Also dass es das Nichts gibt, ja, mit Heidegger. Das ist das solche ganz abstrakten Sachen haben mich immer schon fasziniert. Also total crazy auch da wieder. Ja, und dann war für mich eigentlich schon kurz nach dem Abitur, als ich dann mir das Vorlesungsverzeichnis durchgelesen hatte und in München war, hast du ja gesagt, habe ich begonnen zu studieren und dann nach Venedig und dann nach Berlin gegangen. Aber immer schon habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert, was mich wirklich interessiert. Die Philosophie, die philosophischen Fragen, die menschliche Existenz, wenn du so willst, und auch die Frage, was können wir wirklich mit unseren bescheidenen Mitteln, ja, mit unserem Hirn und auch mit unserem Herz, unseren Emotionen erkennen. Und dann war das für mich die logische Konsequenz. Und in meiner Hybris, ja, in meinem Narzissmus, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt das studiere, dann bin ich den anderen vielleicht möglicherweise irgendwann weit voraus, weil das ist so schwierig. Also ich habe das damals schon auch als sehr schwierig empfunden. Aber wenn ich das irgendwie verstehe und wenn mir das liegt, dann fällt mir möglicherweise alles andere leicht im Leben. Deshalb war damals tatsächlich, glaube ich, so mein übermütiger Gedanke.
Also das Studium, meinst du, ist
das
sehr
Studium.
Schwierig?
Das Studium ist schwierig, ja. Ja, das Studium ist schwierig, ja. Ja, glaube ich schon. Ja.
Wenn ich so nachts in den Sternenhimmel schaue, bekommt mich jedes Mal so ein irritierendes und befremdliches Gefühl.
Ja.
Dennoch bin ich total fasziniert von der damit einhergehenden Gewissheit, dass wir Menschen in Wahrheit ja eigentlich noch so wenig wissen.
Absolut, ja, Sokrates.
Also es geht mir immer so, wenn ich eben in den Sternenhimmel gucke, weil dann denke ich mir, hallo, ich glaube, wir wissen also im
nichts.
Verhältnis gar nichts.
Wir sind Stäubchen im Universum, das muss uns immer klar sein, ja. Und deswegen eben dieser Spruch von Sokrates, den ich so liebe, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist wirklich der weiseste Spruch denn je. Und ich muss dir sagen, Tanja, es ist tatsächlich so, auch das ist ein Teil meiner Wandlungen oder eine Wandlung, die ich in meinem Leben durchlaufen habe. Ich bin nach wie vor immer noch eine begeisterte Wissenschaftlerin, würde ich tatsächlich sagen. Ich habe einen hohen Respekt für akademische Methodik und so weiter, ja, für Genauigkeit auch. Das gehört auch zur Philosophie, Dinge zu unterscheiden, auch kritisch hinzuschauen, kritische Fragen zu stellen. Aber ich muss dir leider sagen, dass ich wirklich festgestellt habe, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, ja, von vielen akademischen Philosophinnen und Philosophen, weil ich glaube, dass dieses System der Universität, also speziell auch der philosophischen Fakultäten, Menschen abbauen lässt, sie zu sehr verbeamten lässt und sie ihnen eigentlich das nimmt, wofür sie ursprünglich angetreten sind, ja, in der Passion für diesen Beruf, für diese Art zu denken und in der Welt zu sein. Ich glaube, dass die Universität diese Verschulung dieses ganzen Systems einem auf Dauer die Neugier nimmt und sie einen wirklich auf Dauer abbauen lässt, ja, und auch in dem ganzen Forschungsinteresse. Und deswegen habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, ja, dass ich viel besser mit Menschen auch philosophieren kann, ja, oder von Menschen lernen kann, die eben nicht auch unbedingt jetzt akademisch ausgebildete Philosophinnen und Philosophen sind, ja. Einfach weil es so wichtiger mir scheint, je älter ich werde, dass man wirklich sich vom Leben, ja, Philosophie beibringen lässt, dass man diese Bereitschaft hat, ja, auch diese harten Schläge, die man ja teilweise immer wieder kriegt vom Leben, ja, dass man die nutzt, ja, um seine Neugier zu kultivieren und ja, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich tatsächlich, jeder Mensch kann tatsächlich eine Philosophin sein, ein Philosoph werden, vorausgesetzt, ja, er oder sie ist eben wirklich lernwillig und neugierig und hat auch eine gewisse Herzensbildung. Also ich glaube, das ist so der Mix, auf den es so ein bisschen ankommt.
Das finde ich ja spannend, weil mich hat die Philosophie immer sehr interessiert. Aber wenn du genauer hinliest, ich hatte immer eine 5 in Mathe, steht da immer, ja, die Philosophie hat aber auch sehr viel mit Logik zu
das
tun,
stimmt.
Mit
das stimmt.
Kalkulation, das stimmt. Berechnungen. Und da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, Physik, genau, Physik. Yeah. Oh je, da kriege ich dann gleich, habe ich gesagt, oh je, das ist denn nichts für mich. Aber es ist wirklich, ich glaube, wir wissen ganz wenig eigentlich über die Philosophie. Also ich habe ja auch erst jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast mich mal so wirklich damit beschäftigt, was der Ausdruck überhaupt bedeutet, was überhaupt ein Philosoph tut. Yeah. Ja, weil man hört es zwar so, aber so wirklich wissen tut man es dann irgendwie doch.
Jeder verbindet damit was anderes, hat natürlich auch so eine gewisse Aura. Oh, ein Philosoph. Ja. Ja. Und jetzt bin ich auch noch Philosophin. Ja, das ist erstmal so, also für viele Leute auch ein Irritationsfaktor, ja, durchaus.
Kann denn die Philosophie deiner Meinung nach dem einzelnen Menschen helfen? Also Betonung auf helfen? Oder ist es eine Wissenschaft, die über alle menschlichen und praktischen erhaben ist?
Oh, auch das ist wieder eine sehr gute, sehr, sehr komplexe Frage. Da kann ich vielleicht auch nur paradox antworten. Ich glaube tatsächlich beides. Also wenn du das wirklich jetzt so als Spezialdisziplin beschreibst, ja, dann kannst du so allgemein und so abstrakt werden, ja, dass du sozusagen über das wirkliche Leben drüber tänzelst, möglicherweise einige sehr wichtige Zusammenhänge verstehst, ja, die logisch höchst relevant sind, höchst wichtig sind, ja, die aber dann tatsächlich nicht helfen. Und auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung und meines eigenen Ansatzes, den ich auch wirklich kultiviere jetzt schon seit vielen Jahrzehnten mit der Philosophie, dass sie wirklich eine ganz tolle und eine der besten Lebenshilfen überhaupt ist, diese Philosophie.
Du schreibst ja auch seit 2009 Bücher. Viele von denen wurden auch Bestseller. Eines deiner Bücher heißt Die Zentrale der Zuständigkeiten, in dem du Frauen 20 Überlebensstrategien zwischen Wollen, Sollen und Müssen für mehr Leichtigkeit und Inspiration aufzeigst und noch Anleitungen zu Alltagsproblemen bis hin zur Verwirklichung der eigenen Träume gibst. Wie man sozusagen souverän durch unsere widersprüchliche Welt navigiert, jenseits des Ego-Feminismus.
Ja.
Das habe ich jetzt von deinem Buchrücken. Was meinst du denn genau mit Ego-Feminismus? Also ich habe das Buch noch nicht gelesen,
ja,
ne?
Ja,
sonst
ja.
Wüsste ich es wahrscheinlich. Aber den Ausdruck habe ich irgendwie noch gar nie gehört.
Ja, also das ist einfach, damit meine ich ganz einfach, dass wir sozusagen jetzt nicht den Fehler machen sollten, wir Frauen, ich sage jetzt mal nicht alle, ja, aber wie viele Männer, jetzt einfach nur zu sagen, so jetzt komme ich, ja, jetzt bin ich das Allerwichtigste, ich habe es mir verdient, ja, ich habe jetzt als Frau jahrzehntelang irgendwie war ich in einer unglücklichen Beziehung, ja, ich habe immer nur, war der Packesel für die anderen, ja, ich habe geschleppt, ich habe großflächig Harmonie versprüht, ja, ich habe gelächelt, stillgehalten, jetzt bin ich dran. Ich glaube, das ist nicht der Weg heute, sondern ich glaube, es sollte wirklich jetzt darum gehen, dass wir nochmal diesen ganzen Feminismus auf den Prüfstand stellen und fragen, was wollen wir wirklich? Also wir, ja, was wollen wir Frauen sein? Was können wir sein? Was ist möglicherweise auch zu viel? Was ist vielleicht eine Überforderung für uns? Warum müssen wir, und das ist für mich auch das, was ich dann gerne auch den Marketingfeminismus nenne, warum müssen wir dem Zeitgeist entsprechen und irgendwie alles haben? Ja, so wie man in den USA sagt, women can have it all. Ja, dieser Potenzfeminismus, auch eine Form des Egofeminismus. Also sprich, ja, sowieso Mann, Kinder, und zwar möglichst vier, also möglichst symmetrisch auch, zwei Mädchen, zwei Jungs, ja, eine Mega-Karriere, ja, meineswegs auch noch eine Aufsichtsratsposition oder so, und dann sollen wir auch noch bombig ausschauen und nicht Geld. Alt werden, genau, reich und schön und alles haben, ja, und das ist für mich wirklich so, also ich meine, was soll das, ja, wollen wir alle irgendwie die weiblichen Donald Trumps werden, also ich glaube nicht, dass wir das wollen, und deswegen finde ich auch da, und das ist natürlich dann wieder die philosophische Methodik für mich so wichtig, dass wir mehr unterscheiden lernen. Was wollen wir wirklich? Was sollen wir? Sollen, wollen, ja? Und was müssen wir? Und ich glaube, wir müssen gar nichts, ja? Sondern wichtig ist es, dass wir einander liebevoll begegnen, dass wir wirklich noch mehr Solidarität untereinander walten lassen in der ganzen Vielheit, ja, die wir sind. Jeder ist anders, ja? Du bist so anders wie ich, aber wir haben schon wieder so viele Gemeinsamkeiten auch entdeckt. Und das ist doch faszinierend. Ich glaube, dass wir viel stärker sind, viel mehr, mit viel mehr Leichtigkeit durch dieses weibliche Leben mit all seinen Wandlungen gehen können, wenn wir gegenseitig uns sehen lernen, uns unterstützen und überhaupt neugierig miteinander umgehen. Ganz einfach.
Wollen Frauen ganz tief drinnen vielleicht doch wieder Weibchen sein? Ich frage mich schon wieder, ich frage mich das oft und auch schon lange, warum bloß so viele Frauen irgendwie aussehen wollen wie Pornostars. Besonders junge, auch gebildete Frauen, aufgespritzte Lippen, künstliche tonnenschwere Wimpern, Silikonbusen, am besten noch Po, Botox, Extensions, ja. Also alles, was da sonst noch so gibt, um eben so auszusehen, als ob man irgendwie, entschuldige den Ausdruck, ein bisschen doof ist oder so ein bisschen minder bemittelt ist oder so ein bisschen so noch irgendwie gar nichts weiß und gar nichts kann. Drückt das deiner Meinung nach so eine Sehnsucht nach mehr Begehrlichkeit, mehr Sex, mehr Leidenschaft aus oder nach der klassischen Rollenverteilung? Ist das diese Sehnsucht nach einer, dass wieder der Mann das, so wie sagt man so schön, den Hirsch auf den Tisch knallt, also das Geld verdient und die Frau irgendwie nicht arbeiten muss und die Kinder und das schöne Zuhause und kann sich um sich selbst kümmern, um ihre Nägel oder was auch immer. Also ist da ganz tief, glaubst du, in uns Frauen so eine Sehnsucht, dass wir wieder anders wahrgenommen werden? Also vielleicht haben wir uns ein bisschen zu viel aufgebürdet.
Also das sowieso, also ich glaube schon, wir haben uns ein bisschen zu viel aufgebürdet, aber ich glaube, das, was du beschreibst, das ist, das hat viele verschiedene Seiten und Facetten und ich glaube, dass man nicht eindeutig sagen kann, dass Frauen jetzt so oder so sein wollen, ja, oder sie fühlen, sie müssen so einem Ideal entsprechen. Aber so eine Tendenz. Ja, sondern ich glaube, dass dahinter, also wenn du dahinter schaust, die schauen alle gleich aus, ich stimme dir zu, ja, aber dahinter sind ganz verschiedene Motive. Also ich denke so, die Ikone dieses neuen weiblichen Looks, ja, dieses sich wieder herrichten und aufspritzen lassen und so weiter, kommt natürlich von der Ikone aller Ikonen von Social Media, Kim Kardashian. Und das ist ja ein hochprofessionelles Rollenbild, das sie rüberbringt, ja. Das ist ja, also Sex sells auf jeden Fall, ja. Dahinter steht ja eine knallharte Geschäftsstrategie. Also ich verweibliche mich extrem. Ich habe extreme Rundungen, ja. Ich poste auch am allerliebsten Fotos von kleinen Kindern. Ja, aber nebenher vermarkte ich meine neue Lidschattenpalette. Und auch das ist also eine große Widersprüchlichkeit, die sehr gut passt, auch in diese ganze Widersprüchlichkeit unserer Zeit, denke ich. Wir leben in einer sehr oberflächenfixierten Welt, ja, speziell seit Instagram, seit TikTok auch, und junge Leute wachsen damit auf, also saugen ja quasi schon mit der Muttermilch aus, wie sehe ich aus, ja, bin ich ein toller Mann, bin ich eine tolle Frau, bin ich vielleicht irgendwas anderes, genderfluides, habe ich da meine Identität und so weiter, aber jeder hat so in diesem Marketing-Zeitalter das Gefühl, er muss sich irgendwie vermarkten, so ein bisschen schubladenmäßig, um so ein Etikett vielleicht zu haben, wo er dann auch oder sie von anderen erkannt wird. Aber was dahinter passiert, ja, an Identität, an Identifikation, an dem, was jeweils die Frau wirklich will, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube schon, es gibt viele, gerade auch junge Frauen, beobachte ich auch, die wieder ganz zurück sich wünschen zu so einem archaischen, vielleicht fast biedermeierlichen Rollenmodell, wo sie auch gar nicht mehr unbedingt in den Beruf so gehen wollen. Oder sie haben eine Top-Ausbildung, eine Top-Position, aber dann plötzlich wird abgebrochen und man kehrt einfach in die traditionelle Rolle zurück. Ist ja auch völlig okay, ja. Und dann gibt's aber andere Frauen, die ich kenne aus Unternehmenskontext, die auch so ausschauen, also eigentlich ununterscheidbar sind, aber die das wirklich nutzen, tatsächlich, um sich besser zu vermarkten, um eben ja in bestimmter Weise hochkalkuliert dann eben einen sehr karriereorientierten Weg zu gehen, der das eben wirklich nur nutzt, dieses Äußere als eine Art Label, das dann in dem Fall eben zu der Firma passt. Also das ist mein Eindruck.
Ja, es ist für mich immer wieder sehr spannend, auch der Aspekt, den du sagst, also dieses Vielschichtige.
Ja.
Dennoch, wahrscheinlich bin ich mit meinen 61 Jahren einfach zu alt dafür. Ich gucke halt manchmal in solche Gesichter, ob jetzt egal, ob sie jünger sind, ob sie älter sind, aber diese verfremdeten Gesichter.
Ja, und man kann nichts mehr erkennen.
Und bin irgendwie so, ich weiß immer gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich weiß immer gar nicht.
Man verwechselt die Leute auch.
Ich habe mich sogar schon dabei ertappt, dass sie mir manchmal leid tun. Es ist komisch. Es ist irgendwie, aber wahrscheinlich ist es eben meine Wahrnehmung. Und andere würden vielleicht sagen, ja, endlich hat die mal was gemacht. Die sah ja früher uralt aus und jetzt ist sie gestrafft. Ich finde das, was die Leute genauso uralt aussehen. Aber es ist, mir war einfach mal so wichtig, diese Sehnsucht dahinter zu verstehen. Weil wenn man die Mode zum Beispiel sieht, die Kollektionen, dann fällt mir das schon länger auf, dass die Designer wie Prada oder Gucci oder auch Givenchy oder wer auch immer, Celine, dass die immer mehr so Mode machen, die so aussieht, als hast du Angestellte zu Hause, die Drecksarbeit machen. Also das heißt, die abwaschen, schnell mal die Spülmaschine ausräumen oder Kind vom Kindergarten abholen oder so. Also oder ins Auto rein, weil da ist dann irgendwie das, die Kleidung sieht oft so aus, dass du sie dann auch nur mit bestimmten Schuhen tragen kannst, die natürlich höher sind und dann ganz elegant und ganz schick und also fast ein bisschen 50er Jahre, wo man irgendwie gar nichts eigentlich mit machen kann, weil man natürlich immer entweder overdressed ist, aber es wird dann auch Puderrosé oder weiß und dann wird es halt auch ganz schnell schmutzig, weil ich mal irgendwie bei der schmutzigen Autotüre, ja. Also die Allure, ich habe einen Chauffeur, ich habe Angestellte, ich habe, also das spiegelt sich irgendwie so wider. Also deshalb auch wieder die Sehnsucht, die ich darin meine zu erkennen, dass wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen erschöpft sind, vielleicht als Frau, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr diese Wonder Woman sein, von der du ja auch vorhin gesprochen hast. Weißt du, wo alles
ganz
drei
genau.
Wochen nach der Geburt sehe ich schon wieder so aus
absolut.
Wie vorher. Und
also absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, da mit zu reflektieren, ist wirklich auch die Zeit und auch die Gesellschaft, in der wir leben und auch die Wirtschaftsform. Also ich meine, wir sind in einer hyperkapitalistischen Zeit, die aber anscheinend zu Ende geht. Ja? Also wir haben jetzt seit einiger Zeit, seit Corona ist es in meinem Empfinden so, ist irgendwie nichts mehr wie früher. Ja? Also ich bin ja sozusagen als glückliche Generation aufgewachsen. Also ich kannte ja immer nur, es geht immer nur schneller, weiter, höher. Ja? Wir werden immer alle reicher und immer alle schöner, so ungefähr. Ja, so war der Zeitgeist. Alles wird besser, alles wird toll. Ja, so klar, meine Eltern haben auch gesagt, du wirst es mal besser haben, Kind. Und es war ja auch bis jetzt so. Ja. Aber jetzt haben wir diese Zäsur. Ja, erst kam Corona, dann kam der schreckliche Krieg in Europa. Wir wollten nie wieder Krieg in Europa haben. Ja, nie wieder. Und Plötzlich ist es quasi greifbar vor unserer Haustür. Wir haben neue, diese geopolitischen Veränderungen jetzt mit China. Ja, wir haben auch die neue Macht. Wir haben jetzt die künstliche Intelligenz. Ja, wir haben auch Indien wird auch immer stärker und USA plötzlich scheint uns auch irgendwie so zu schwächeln. Ja, ganz eigenartig, was da passiert. Auf der einen Seite macht uns das Angst, aber so dieser Militarismus, alles ist irgendwie komisch. Ja, aber gleichzeitig haben wir immer noch diesen Hyperkapitalismus und es soll irgendwie alles trotzdem noch weitergehen, immer noch weiter optimieren, immer noch weiter perfektionieren, ja, und jetzt auch die Frauen, ja, und wir tun so, als wäre alles wie immer und als wäre das alte Normal immer noch normal, aber ich glaube, das ist nicht mehr so und ich glaube, dass gerade wir Frauen das stärker als Männer spüren mit unserem feinen Sensorium und unseren Antennen, irgendwas passt da nicht mehr zusammen in diesem Leben. Und nicht nur, was unsere eigene Person oder unsere eigenen Rollenbilder oder Klischees betrifft, sondern generell, was es einfach heißt, ein Mensch zu sein, ein gutes Leben zu haben. Ja? Und ich glaube, das hängt damit zusammen. Und das, finde ich, muss man in diesem größeren Zusammenhang auch sehen. Ja.
Du hast dich ja nie so als wahnsinnig gut aussehend, attraktiv oder wunderschön empfunden. Hast du ja vorhin ein bisschen erzählt, also mit der Zahnspange, aber total, auch später. Bis eines Tages der weltberühmte Starfotograf Peter Lindberg ein Foto von dir in der Münchner Praxis des bekannten Ayurveda-Arztes Uli Bauhofer sah. Ja. Und daraufhin der deutschen Vogue sagte, er möchte dich unbedingt für deren Serie über tolle deutsche Frauen fotografieren. So geschah es dann auch. Also du landetest wirklich vor seiner Kamera. Du warst Mitte 30. Hier, das Foto hängt auch hier. Wunderschön. Also eine Mischung aus Rosanna Arquette und Anastasia Kinski, finde ich, wenn man da drauf schaut. Hat dich denn diese Begegnung, also dieses Erlebnis, vielleicht nicht so sehr die Begegnung, also es hätte vielleicht auch ein anderer Fotograf sein können, also ein anderer guter Fotograf, aber dieses Erlebnis und dann am Ende auch dieses Resultat, also dieses Foto, hat dich das in der Wahrnehmung deiner selbst verändert?
Nein, würde ich auf keinen Fall sagen. Also das hat mich tatsächlich, also die Wahrnehmung meiner selbst, ja, also wirklich so das Gefühl zu haben, ich bin eine Frau, ja, ich bin schön, ja, innerlich, äußerlich, wie auch immer. Das hat mir tatsächlich erst die Liebe meines Lebens geschenkt, die ich dann sehr spät, Gott sei Dank, gefunden habe, ja, und die mich auch einsam sein lässt, so wie ich auch immer noch bin teilweise, aber die, ja, mich dennoch noch liebt. Und ich glaube wirklich, also dass eine Frau ihre eigene Schönheit erkennt, egal ob sie jetzt den gängigen Schönheitsidealen entspricht oder nicht, völlig Wurst, ja. Also dass eine Frau ihre eigene Schönheit erkennt, hat immer damit zu tun, dass sie wirklich geliebt wird, ja, dass sie verstanden wird, dass sie erkannt wird. Und zwar nicht nur in ihrem Äußeren oder was sie tut in ihrem Leben, sondern auch in ihrem Inneren, ja, und ihren ganzen Widersprüchen.
Du sprichst ja gerade so ein bisschen von der Liebe. Du sagst, du bist der Liebe deines Lebens begegnet. Welche Rolle spielt denn überhaupt Liebe in deinem Leben?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also ich würde sagen, mindestens eine so große Rolle heute jetzt wie die Einsamkeit, also eigentlich noch mehr als die Einsamkeit. Ich würde sagen, Liebe ist tatsächlich alles. Und ich möchte es wirklich so pathetisch formulieren. Ich habe vorhin kurz angedeutet, dass ich es war eigentlich um meine Promotionszeit herum, die Begegnung hatte mit meiner schizophrenen Freundin, ja, und ich habe das tatsächlich als Anlass genommen, in den klinischen Bereich auch zu gehen und habe 8,5 Jahre in der Uniklinik in München mit stationären Patienten philosophiert. Das waren jetzt keine schizophrenen Patienten, aber überwiegend depressive Patientinnen und Patienten. Und ich war auch in einer onkologischen Abteilung. Und diese Erfahrung, ja, die hat mich wirklich sehr, sehr stark geprägt und mir wirklich gezeigt, wie wichtig oder was Liebe bedeuten kann, ja, nämlich einfach auch viel mehr zu sein als nur intime Liebe, Partnerschaft oder Liebe zu Kindern. Also ich habe jetzt auch keine Kinder, aber das ist alles, ja. Also ein Mensch, ja, der stirbt oder der in einer ganz schlimmen krankheitsbedingten existenziellen Extremsituation sich befindet, wenn der das Gefühl hat, man hört ihm zu, ja, schenkt ihm eine liebende Aufmerksamkeit, ja. dann ist das in dem Moment alles für ihn. Also es ist immer dieser Moment, wo wirklich Liebe alles überspannt. Und ich würde wirklich sagen, jetzt alles, was ich tue, ob das ein neues Buch zu schreiben ist, ja, ob das jetzt mit dir zu sprechen ist, ob das eine schrecklich lästige E-Mail schreiben ist, ja, ob das ein Streitgespräch mit meinem Liebsten ist oder wie auch immer. Aber ich versuche wirklich immer alles mit Liebe zu machen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Und auch da wieder angesichts des Todes, angesichts unserer Endlichkeit. Du sagst, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Du hast völlig recht, würde ich auch als Philosophin bejahen. Aber dennoch, dieses Leben hat diese Grenze. Und wir wissen, dass es nicht schön ist, älter zu werden und ganz alt zu sein. Und dass es mit viel Leid, mit viel Verlust auch zu tun hat, mit noch mehr Einsamkeit. Und deswegen ist Liebe so wichtig. Und dass man sie nicht missbraucht, ja, als Sentimentalität, als Pathos, ja, als Manipulationsmittel meinetwegen, sondern dass man es wirklich lebt in der täglichen Kommunikation und im Umgang mit anderen wie mit sich selbst. Das glaube ich.
Wie würde denn eine Philosophin überhaupt Liebe definieren?
Oh Gott, du bist sehr philosophisch, Tanja, wirklich. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube tatsächlich, man kann es nicht definieren. Und das ist eben wieder das, wo ich merke, auch als akademisch ausgebildete Philosophin, wie sehr wir mit Worten, mit Begriffen an unsere Grenzen kommen. Also ich denke wirklich, die wichtigsten Dinge im Leben, ja, ob das Freiheit ist, ob das Liebe ist, ob das Tod ist, du hast keine Worte, ja. Und wie wir vorhin wir auch schon beide übereinstimmend gesagt haben, wir wissen, dass wir nichts wissen. Je älter wir werden, denke ich, desto mehr wird uns klar, dass die Worte nicht reichen. Also ich könnte es nicht definieren.
Also etwas Magisches bleibt.
Absolut.
Heute gibt es ja, wie gesagt, diesen Mann in deinem Leben. Ihr wohnt aber nicht zusammen. Ja. Also der ist jetzt nicht hier mal kurz rausgegangen, nee, und lässt uns gerade mal alleine. Mein Mann ist ja jeden Sommer 3 Monate mindestens auf Expedition als Extremkletterer. Und manchmal kommt es mir irgendwie so vor, als sei der Abstand und das Loslassen eigentlich das Geheimnis für eine glückliche Partnerschaft. Ist deiner Meinung nach Alltag Gift für Begehrlichkeit?
Würde ich tatsächlich sagen. Also ich habe es nie erlebt, ich habe nie einen Alltag erlebt, aber das ist meine Hypothese, ja, deswegen möchte ich das nicht. Also ich möchte in der Liebe, in der Beziehung, ich möchte mich schön machen für meinen Mann. Ja. Ich möchte immer wieder neu eine Überraschung sein. Aber das kann ich nur, wenn ich dann wieder davor mich zurückgezogen habe in meiner Einsamkeit. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, also in der intimen Beziehung, dass man wirklich sich die Magie erhält. Und es ist halt nun mal schwierig. Also ich meine, ich kenne es aus vielen Erzählungen. Ja. Es ist einfach halt nicht schön, diese lächerlichen, banalen Geschichten wie mit der Zahnpasta. Also man kennt ja diese ganzen Geschichten, so
Müll runterbringen
und so weiter. Und es mag seinen Zauber haben für viele. Aha. Ich möchte das auch nicht verallgemeinern, aber für mich glaube ich nicht. Also ich möchte auch da so ein bisschen Diva, magische Diva bleiben für meinen Mann.
Ja, es ist ja auch immer sowas mit dem man sagt ja auch mein Mann, meine Frau. Also dieses der Mensch gehört mir. Ja. Und das ist ja sicherlich vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass man auch so eine Kontrolle möchte, dass man weiß, was macht denn der eigentlich jetzt? Ja. Deshalb wohnen wahrscheinlich die Menschen zusammen, weil sie dann wissen, was macht der jetzt? Ah, jetzt ist er rausgegangen aus der Tür, jetzt ist er rein. Aber du hast vorhin gesagt, dass du eben keine Kinder hast. Hattest du auch nie Sehnsucht nach diesen Kindern? Mhm. Also du hast ja auch gar nicht so feste Beziehungen früher gehabt. Also diese Sehnsucht, war die dennoch da? Oder nach Männern oder nach Kindern? Ja. Oder wie würdest du das heute sagen?
Ja, nein, also es ist eine interessante Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, bis heute habe ich diese Sehnsucht nicht. Also ich bereue es auch nicht, keine Kinder gekriegt zu haben. Ich bin allerdings sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen, also speziell mit kleinen Kindern, weil die so wahnsinnig philosophisch drauf sind. Und dann mit etwas Älteren ab der Pubertät, wenn man so richtig tiefe Gespräche führen kann. Aber ich würde sagen, warum hatte ich nie diesen Kinderwunsch, liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, dass ich schon, empfinde ich mich selbst, ein wahnsinnig kreativer Mensch bin. Und ich bringe ja sowieso immer was hervor, also eine neue Idee, neues Buch, ja, ein neues Bild, ein neues inneres Bild. Und ich glaube einfach, vielleicht kennen das auch einige Leute, einige andere Leute, die irgendwie so mehr so kreativ unterwegs sind. Wenn man so, also die das ist ja wirklich auch eine Gabe, ein Geschenk, ja, die Fähigkeit hat, was Neues zu erfinden oder irgendwie neue Inhalte oder zu neue Kombinationen von alten Inhalten rauszubringen, ob das jetzt im Bereich der Malerei ist, der Kunst ist oder der Fotografie, ja, oder eben tatsächlich des Wortes, dann ist das für einige Leute, so auch für mich, kein Ersatz, keine Kompensation für ein Kind, aber das ist so, man ist sowieso schon so erfüllt, ja, von diesen eigenen Kreationen. Das klingt jetzt auch wieder so furchtbar narzisstisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man auch da wieder so viel Liebe hat auch in dem Leben, ja. Also für mich all meine ganzen Bücher, ja, das sind wie Kinder tatsächlich, ja. Und ich lebe ja auch mit denen. Ich schaue da mal ab und zu da, dann denke ich mir, hallo, wie geht's dir so ungefähr? Also ich übertreibe. Aber es ist tatsächlich wichtig, ist glaube ich nicht unbedingt, dass eine Frau jetzt ein Kind hat oder dass sie Mutter ist. Das ist schön und wichtig, aber muss nicht unbedingt sein, sondern wichtig ist, dass sie Liebe in ihrem Leben hat, dass sie selber Liebe gibt, aber dass sie auch Liebe kriegt. Das ist, glaube ich, wichtig.
Zweifelst du manchmal an dir?
Extrem, ständig. Ja, was meinst denn du?
Ich zweifle eher selten an mir. Ja, also das ist jetzt auch eine Typsache. Ja. Also dieses die Zweifler. Ja, ich wollte jetzt einfach wissen, bist du so eine Zweiflerin?
Ja, also es ist so, also ich bin schon relativ selbstbewusst, was so meine geistigen Inhalte betrifft. Da bin ich schon ziemlich routiniert und kompetent und bilde ich mir einiges drauf ein. Aber ich habe Selbstzweifel sehr stark eben im Umgang mit anderen Menschen. Also habe ich das richtig gemacht. Wie gesagt, dieses guter Mensch zu sein oder also nicht jetzt unbedingt die liebe Frau zu sein, die andere bedient, das nicht, aber so im ethischen Sinne bin ich sehr unsicher, weil ich einfach mir bis heute schwer tue, Menschen einzuschätzen dahingehend, also Menschen sowieso einzuschätzen, aber ich weiß auch nie genau, wie ich wirke auf andere. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen ein Defizit, ja, also das ist einfach.
Aber weiß man das überhaupt?
Weiß man das, ja. Also ich weiß es nicht.
Ich habe mich manchmal früher in der Schule, habe ich mich ganz oft gewundert, weil ich empfand mich immer als total zurückhaltend und liebenswürdig, also lieb und so. Ja. Und dann habe ich irgendwie mal gehört, dass irgendwie jemand so hinter meinem Rücken gesagt hat, boah, die ist ja ganz schön arrogant. Oh. Ja. Und dann war ich vielleicht 14 oder so. Und dann habe ich, und ich war eher vielleicht sogar ein bisschen schüchtern in der Präsenz, also ich war sehr präsent, aber kann man ja trotzdem schüchtern sein.
Total.
Ja? Und dann habe ich mich so richtig verkannt gefühlt und dann weiß ich noch, das hat mich richtig verletzt. Da habe ich so gesagt, das kann doch nicht sein, ich bin doch nicht arrogant und so. Aber wahrscheinlich wirkt man eben manchmal ganz anders, als man denkt.
Total.
Also deshalb dieses, wie man empfunden wird, weiß man ja eigentlich nie.
Das ist richtig.
Für den einen ist man vielleicht eine Bedrohung, wenn man zur Tür reinkommt. Für den anderen ist man herzlich willkommen. Also ich glaube, man kann wahrscheinlich gar nichts dafür. Man triggert wahrscheinlich nur manchmal was.
Aber das ist eben auch spannend, ja, weil man auch bei unterschiedlichsten Leuten unterschiedlichstes triggert, ja, und sich dadurch auch immer wieder neu durch den Blick der anderen wieder neu erlebt und kennenlernt.
Richtig. Bewunderst du denn irgendeinen Menschen? Gibt es so ein Vorbild für dich?
Also ich würde sagen, jetzt so ein absolutes Role Model habe ich nicht, aber es gibt halt viele Musen in meinem Leben. Marilyn natürlich, aber auch solche Leute wie Picasso. Ja, Picasso war vielleicht ein Macho, ich weiß es nicht. Ja, also man sagt, er war ein Macho, aber einfach diese Persönlichkeit, ja, und dieses Werk, und das ist toll. Also unterschiedliche Leute, die ja natürlich auch lebende Personen, nicht nur immer die.
Aber vielleicht auch in deinem Umfeld, meine ich so. Ein bisschen in deinem Berufszweig, also oder vielleicht irgendwie träumst du manchmal irgendwie so ein bisschen, ach, ich wäre gerne noch vielleicht das oder die.
Ja, also da muss ich sagen, tatsächlich möchte ich gerne, und das habe ich mir also seit meiner Zeit in der Klinik in den Kopf gesetzt, möchte ich gerne wie Marianne Koch, da ist tatsächlich Marianne Koch ein Vorbild, auf meine alten Tage, wenn ich dann irgendwann, so stelle ich mir das vor, ja, in meiner Familie werden alle sehr alt, also wir haben sehr gute Gene in der Familie, dann irgendwann, ja, wenn ich dann fertig bin, man ist natürlich nie fertig mit Bücherschreiben und mit neuen Ideen und so, würde ich tatsächlich sehr gerne nochmal Medizin studieren und tatsächlich gerne so ein bisschen in die psychiatrische Richtung gehen und ja, wie Marianne Koch, Medizinstudentin, wirklich gerne auch da nochmal auf andere Art und Weise helfen und es nochmal verbinden, die Philosophie und eben so diese Gespräche im klinischen Kontext, was ich lange gemacht habe, ehrenamtlich, aber das tatsächlich nochmal mit einer ganz anderen Intensität zu tun und dann eben wirklich, wenn ich ganz alt und wirklich dann hoffentlich sehr erfahren bin, dann auch nochmal diese Lebenserfahrung da mit reinzubringen. Das, ja, das ist so ein Vorbild. Ja.
Du hast mit deinen Büchern, Vorträgen, deinem ehemaligen Podcast, Was sagen Sie dazu? Und deiner Tätigkeit als stellvertretende Chefredakteurin des Magazins Hohe Luft, das hast du ja bis 22 gemacht, so die Sichtweise auf die Philosophie schon so ein bisschen, würde ich jetzt mal salopp sagen, fast neu erfunden. Ja. Du hast sie nämlich irgendwie salonfähig gemacht, so dem normalen Menschen auch so ein bisschen die Berührungsängste mit dem Thema genommen, hast die Philosophie so aus der Theorie rausgeholt und sie so ein bisschen praktisch werden lassen. Zudem hast du ja, wie du schon sagst, auch diese psychotherapeutische Zusatzausbildung gemacht, hast viel geforscht, also für dich geforscht, hast diese Einzelsitzungen mit den Menschen gemacht. Aber was hat dich denn dazu bewegt, die Philosophie aus dieser Theorie rauszuholen und praktisch werden zu lassen? Also das ist ja schon etwas, wo du dich fast ein bisschen darüber hinwegsetzt, was ja auch gelehrt wird. Ja? Also ich sag mal, du bist ja Student, du sitzt da brav, du sollst mal schön das so machen, wie der Professor das sagt. Also woher kam diese Wandlung, dass du auf einmal gesagt hast, nee, ich will nicht diese Philosophin sein, die immer so ein bisschen so auf dem Podest steht und keiner weiß eigentlich so richtig, was du da redest, ja. Sondern du hast ja so richtig, wenn man mal salopp sagt, down to earth. Ja? Du hast es ja so ein bisschen runtergezogen.
Nein, also tatsächlich war das eben, also als ich promoviert habe zu dieser Zeit, habe ich schon gemerkt, dass ich mich so ein bisschen langweile, ja, also in dieser nur Theorie und dass ich einfach auch keine guten Möglichkeiten wurden mir geboten, ja, mich da auch wirklich als Forscherin so kreativ, sagen wir mal, wissenschaftlich weiterzubilden und war da schon ziemlich enttäuscht. Und dann kam eben die Begegnung mit der Schizophrenie, also durch eine Freundin, die erkrankt ist, wo man sich am Anfang überhaupt nicht auskannte, was ist denn mit der los und warum ist die auf einmal so wild und so. Und das war also für mich das Wichtigste, eines der wichtigsten oder das wichtigste existenzielle Erlebnis in meinem ganzen Leben überhaupt, das eben vielleicht die tiefste Transformation dann tatsächlich ausgelöst hatte, mich mit der Krankheit zu beschäftigen, um meiner Freundin tatsächlich zu helfen zu können. Das hat dann dazu geführt, dass ich sukzessive meinen Lebensweg hinterfragt habe und eben verstanden habe, dass man eben die wichtigsten Fragen und die oft unlösbaren Fragen im Leben nicht mit der reinen Theorie und mit logischer Argumentation beantworten kann, sondern dass man eben wirklich das Schöne, was man gelernt hat in der Philosophie, dass man das übersetzen sollte. Also das war jedenfalls dann meine Idee, um Menschen zu helfen. Und ich weiß natürlich und ich bin nicht naiv, dass man akut floriden, schizophrenen Patienten mit Philosophie nicht helfen kann. Um Gottes Willen, soll bitte niemand versuchen. Aber das hat mich dazu gebracht, ja, diese Begegnung mit dieser sehr schweren Krankheit in die Klinik zu gehen und da wirklich tatsächlich auszuprobieren, ja, Gott sei Dank auch mit ärztlicher Unterstützung im interdisziplinären Team zunächst mich darüber auszutauschen, wie kann Philosophie einfach kranken Menschen helfen? Und dann habe ich das übersetzt in andere Bereiche. Wie kann Philosophie helfen, Menschen im Berufsleben, ja, Frauen, ja, die jetzt Wiedereinstieg, meinetwegen dieses Wiedereinstiegsthema haben oder aber auch heutzutage natürlich Topmanager, ja, Topmanagerinnen, Leaderinnen, die auch vom Change-Prozess stehen, wie man eben im Wirtschaftsjargon sagt. Und da glaube ich schon, dass es immer in jeden einzelnen Bereichen darauf ankommt, die guten, die richtigen Fragen zu stellen, ja, auch wenn wir jetzt an dieses so wichtige, immer wichtiger vermutlich werdende Thema der künstlichen Intelligenz denken, das so viele Berufe ja auch und Lebenswege überhaupt verändern wird, da von Anfang an versuchen, gut hinzuschauen, gut zu fragen und dann aber auch ins Tun zu kommen. Und deswegen ist für mich engagierte Philosophie auch so wichtig. Also für mich heißt helfen mit Philosophie, Menschen zu motivieren, zum Engagement zu kommen. Nicht zu sagen, oh ja, ich bin da irgendwie in so einer schwierigen Lage, bitte sei mein Coach und so weiter, sondern eben wirklich dieses sokratische, du selbst hast die Antwort auf deine Fragen in dir, ja. Aber ich möchte eben helfen zu gebären, ja. Ich möchte helfen, diese Antworten zu gebären im Dialog und immer wieder einen Austausch zu suchen mit anderen Leuten.
Seit letztem Jahr 2022 befindest du dich ja in so einem sogenannten Marathon,
ja.
Da du gleich zwei große neue Projekte so ein bisschen dir vorgenommen hast, die jetzt auch fertiggestellt sind. Das erste ist ein eigenes deutschsprachiges und sehr glamouröses, hochwertiges Magazin mit dem Titel Human, welches du selbst herausbringst und auch dessen Chefredakteurin bist.
Ja.
Das Magazin beschäftigt sich ausschließlich mit künstlicher Intelligenz und die Zielgruppe sind so Entscheider, Unternehmer. Das zweite Projekt ist ein weiteres Buch mit dem Titel Die Kunst, gut zu sein, welches am 13. September 2023 erscheint. Also wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann ist es schon erschienen und man kann es eben auf dem Markt erwerben. Auch hier beschäftigst du dich mit der künstlichen Intelligenz und dem Umgang mit dieser Entwicklung, oder? Um was geht es in dem Buch?
Tatsächlich hängen beide Projekte ganz eng zusammen, weil beide sind gleichzeitig entstanden. Also ich sag mal, ja, um jetzt nochmal die Mutter-Metapher aufzunehmen, ich bin mit beiden gleichzeitig irgendwie schwanger gegangen. Es sind Zwillinge, allerdings zweieiige, ja, also keine eineiigen. Aber das ist lustig, weil das sind wirklich komplementär, wie Komplementärfarben, Komplementärprojekte. Also dieses Magazin Human, das ist deswegen so wichtig für mich, das realisiert zu haben, weil es tatsächlich, es geht um künstliche Intelligenz in dem Magazin, aber vor allen Dingen, es heißt ja Human, ich stelle den wir, ja, also ich meine, ich habe das nicht allein gemacht, da ist Gott sei Dank auch ein ganz tolles Team dabei, aber wir stellen wirklich den Menschen in den Mittelpunkt, den Menschen, die Menschlichkeit, ja, unsere menschlichen Fähigkeiten, ja, tatsächlich auch unsere Emotionen und versuchen eben das Ganze wirklich verstehbar zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also es gibt ja auch ganz viele Interviews in dem Magazin mit spannenden Menschen, schöne Fotos, übrigens echte Fotos, keine gefakten, es gibt aber auch Kunst, ja, von künstliche Intelligenz generiert, aber es ist wirklich ein schönes, ein glamouröses Magazin, das sich, wie du richtig sagtest, an Entscheiderinnen und Entscheider richtet, aber eben wirklich auch an alle lernwillige, ja, an zukunftsfreudige Menschen, die wirklich sagen, auch da wieder, oh, schreckliches Thema, möchte ich mich nicht damit befassen, ja, sondern ich möchte mal verstehen, was bedeutet es für mich als Menschen? So. Das Buch wiederum, die Kunst, gut zu sein, das habe ich bewusst auch parallel dazu geschrieben, weil ich habe es der künstlichen Intelligenz gewidmet. Also es handelt nicht über künstliche Intelligenz, dieses Buch, die Kunst, gut zu sein, aber ich habe es der künstlichen Intelligenz gewidmet, weil ich glaube, wenn die künstliche Intelligenz etwas lernen sollte jetzt, ist es tatsächlich Ethik, also gut zu sein, was es bedeutet, wirklich ja mit diesen tollen Fähigkeiten, die diese künstliche Intelligenz, es gibt ja viele künstliche Intelligenzen, verschiedene Anwendungsbereiche und so weiter. Aber wenn sie was lernen soll, selbst lernen soll, dann ist es wirklich gut zu sein und wirklich nicht sich missbrauchen zu lassen von bösen Menschen und aber auch selber sozusagen sich selbst so zu bauen, ja, dass sie Gutes in die Welt bringt und nicht uns schadet und nicht in diesem Erdballen, wo sowieso schon an allen Ecken und Enden alles brennt, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, da die Sachen schlimmer zu machen. Und ich glaube, deswegen ist beides so wichtig, dass wir uns erinnern daran, immer wieder, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Und das habe ich eben reflektiert, ja, beim Schreiben und beim Konzipieren des Magazins und auch mit dem Team haben wir das immer wieder reflektiert. Beides zusammen zu sehen, was können wir und wie passt es jetzt in diese so futuristische Welt mit der künstlichen Intelligenz, das ist für mich jetzt ganz wichtig und das hat mich tatsächlich begleitet seit 2022 jetzt.
Aber sind dann beide Projekte auch, haben die auch irgendwie etwas Tröstendes?
Ja.
Weil es ist ja doch so, zumindest empfinde ich das in meinem Umfeld so, dass alle so ein bisschen Angst haben.
Total.
Sagen, Gottes Willen, jetzt künstlich, also nur noch künstliche Intelligenz, das muss ich mir Sorgen machen um meinen Job.
Na klar.
Muss ich, ist mir unheimlich. Aber wenn ich dich richtig verstehe, birgt ja in dieser Menschlichkeit, also Human, wie du ja dein Journal auch nennst oder dein Magazin, auch das eine ganz große Chance, dass wir erkennen, dass vielleicht gerade das Menschliche der große Unterschied ist zur KI.
Total.
Und dass das ja unsere Chance ist, dass wir, das kann ja die KI eigentlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ganz so wie wir kann sie eben nicht werden.
Ich glaube tatsächlich im besten Fall, also es auf jeden Fall möchte ich Mut machen, ich möchte immer Mut machen, immer trösten, ja, in all meinen Produkten, ja, das ist mir ganz wichtig, weil ich bin ein extrem positiver Mensch. Also ich habe so eine Kombination aus Idealismus und Pragmatismus, ja, und ich weiß auch nicht, ich habe vielleicht auch so ein bisschen so eine kindliche Naivität immer noch in mir, aber das ist mir ganz wichtig, weil ich denke, wenn ich schon was mache, was viel Arbeit macht, dann soll das ja auch anderen Leuten zugutekommen. Und wir haben sowieso in Deutschland generell immer dieses leicht defätistische, alle sind immer so ein bisschen Angst und jammern und um Gottes Willen. Also da mache ich überhaupt nicht mit, sondern auf jeden Fall, Human macht Mut in dieser Welt, Mensch zu sein. Ich glaube, wo wir wirklich stark sind auch, was jetzt das Thema Intelligenz betrifft als Menschen, ist wirklich auch in der Kollaboration, in der Kooperation mit dieser Künstlichkeit. Weil ich glaube, dann verstehen wir, wie du richtig sagst, einerseits, was uns als Mensch, als mit unserer Menschlichkeit ausmacht, aber auf der anderen Seite, ja, können wir noch mehr auch von diesem neuen Partner, von dieser neuen Partnerin KI lernen, ja, wie wir unsere eigenen Stärken noch besser einsetzen können. Das glaube ich schon. Und vor allen Dingen lernen wir dadurch, und das merken wir ja jetzt auch, denke ich, seit Corona schon mit den ganzen Videocalls und als wir uns alle nicht sehen durften, wie wichtig wirklich auch analoge Begegnungen sind und bleiben werden. Und ich glaube, das bleibt. Und ja, wie gesagt, deswegen gehört für mich das Gutsein, ja, und die künstliche Intelligenz untrennbar zusammen, wie zweieiige Zwillinge.
Es klingt aber für mich jetzt fast so, also sehr positiv, als ob vielleicht sogar die künstliche Intelligenz die Chance für uns, also die Existenz der künstlichen Intelligenz, die Chance dafür ist, dass wir vielleicht bessere Menschen werden?
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eine große Hoffnung, die nicht nur ich habe, sondern all die Wissenschaftler, die internationalen, die auch übrigens in dem Heft vorkommen, weltweit, ja, ob die jetzt in den USA sitzen oder in Shanghai oder was weiß ich, oder in Indien. Es ist eine Chance, aber wie wir bei allen Menschheitsträumen wissen und vor allen Dingen auch bei allen technologischen Innovationen, die Gefahr natürlich, dass wieder da Missbrauch betrieben wird. Und ich möchte jetzt vielleicht ein ganz kurzer, ernster Aspekt noch ansprechen. Autonome Waffensysteme, wo natürlich künstliche Intelligenz involviert wird, die natürlich auch in der Kriegsführung der Zukunft eine Rolle spielen könnte, ja, wenn wir nicht aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Deswegen ist wirklich mir so wichtig, dass wir jetzt, ja, also sowieso im Moment leben, ist sowieso das Beste. Im Moment lieben wir, ja, im Moment sind wir da, im Moment sprechen wir zwei. Aber dass wir jetzt nicht sagen, ja, das macht mir Angst, da beschäftige ich mich morgen oder nächstes Jahr mit diesem unangenehmen, möglicherweise angstmachenden Thema. Ich glaube wirklich, es ist die Chance, wenn wir jetzt sagen, wir beschäftigen uns mit KI, wir beschäftigen uns damit, ja, mit uns selber, mit unseren wirklich Potenzialen, dann glaube ich wirklich, dass uns die KI helfen kann, vielleicht ein Stück weit, ja, Bereiche dieses Planeten besser zu machen. Krankheiten zum Beispiel auch viel besser zu besiegen und so weiter. Also, und ich glaube, das ist mir wichtig, jetzt auch in dieser Zeit, da meinen Beitrag zu leisten, Mut zu machen. Ja.
Aber bei all der Hoffnung, ist dir dann die künstliche Intelligenz auch in manchen Momenten ein bisschen unheimlich?
Also wenn ich mit ChatGPT zum Beispiel arbeite, ja, mit dem allseits so beliebten und so viel besprochenen Chatbot, ich würde nicht sagen, ist es mir unheimlich, aber bin ich doch immer wieder erstaunt, wie unerwartet teilweise auch, was für unerwartete Antworten dieses Programm ausspuckt, ja, als wäre es tatsächlich schon teilweise ein Mensch, nicht ein Mensch als körperliches Wesen, Gott sei Dank nicht, ja, oder als fühlendes, aber tatsächlich doch eben mit dieser Intelligenz gesehen, das ist irritierend, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen unheimlich, aber es ist irritierend und es ist aber auch spannend.
Und würdest du mir verraten, ob du dann dein neuestes Buch mit Hilfe der KI geschrieben hast?
Sehr gute Frage. Nein, ja, nein, absolut nicht. Ich würde allerdings nicht ausschließen, dass ich vielleicht das nächste mit teilweise im Dialog mit der künstlichen Intelligenz schreibe. Aber wenn ich das tun würde, würde ich das auf jeden Fall transparent machen. Mir war das wichtig jetzt sozusagen parallel zu meiner Beschäftigung mit Möglichkeiten, also Texte schreiben zu lassen von der KI, wirklich jetzt nochmal zu schauen, was ich an meiner Lebenserfahrung, auch an meinen ganzen Emotionen wirklich von mir selbst heraus bringen kann für dieses Buch. Also wirklich ganz analog, ganz altmodisch selber geschrieben aus dem eigenen Hirn und Herzen heraus.
Aber wohin geht dann die Reise für Autoren, Journalisten und Redakteure?
Sehr gute Frage.
Also wir können ja noch so sehr sagen, ja, nutze es als Tool, nutze es als Tool. Aber der wirtschaftliche Zweig und sagen wir mal, die Auflagenzahlen werden nicht besser, der Printmedien zumindest. Aber was, wenn man heute wirtschaftlich einen Verlag leiten muss, ja, was passiert da deiner Meinung nach? Sind das dann nur noch sozusagen wie so Supervisor, die dann halt sagen, okay, finde ich das jetzt gut geschrieben, finde ich das jetzt schlecht geschrieben, was die KI ausspuckt? Ist es wahr, ist es nicht wahr? Also wo ist die Kontrolle? Ja, also gerade bei politischen Artikeln und so weiter. Also wohin geht deiner Meinung nach die Reise? Oder weiß man es nicht?
Also erstmal weiß man natürlich nichts, weiß man. Ja? Also wer sagt, ja, das wird so und so sein, der ist für mich nicht seriös. Also insofern würde ich mich nie anmaßen lassen, da irgendwelche Trends auszumachen. Aber ich glaube, was man aus der Erfahrung sagen kann, ist, wenn solche Umbrüche passieren, und das ist halt wirklich jetzt eine Disruption, ist es. Also es ist wirklich ein Quantensprung, ja, in eine technologische Entwicklung. Aber ich glaube, auch da ist es wieder eine Frage der Haltung und auch der Macht. Also wenn Menschen sagen, schreibende Menschen, kreative Menschen, meinetwegen Journalistinnen und Journalisten, das ist alles so schrecklich und ich werde sowieso wegrationalisiert werden, ich bilde mich nicht fort, ich beschäftige mich nicht mit den neuen Tools, dann wird es wahrscheinlich so sein, ja, dass die an der Macht sitzen, diese Macht auch behalten werden, dass Leute wegrationalisiert werden, dass Berufe werden sich so oder so verändern. Aber wenn ich jetzt sage, ich nutze die Macht der Position, die ich zumindest jetzt habe, um da mitzugestalten, oder, ja, wie ich in meiner Verrücktheit sage, ich möchte da selber was ausprobieren und ich möchte tatsächlich ein neues ein Printmagazin gegen den Trend, ja, meinetwegen des Zeitschriftensterbens in diesen wilden Zeiten auf den Markt bringen. Ich glaube, dann ist es auch, kann es eben eine Ansage sein für andere, mitzugestalten und einfach zu sagen, jetzt ist nicht Abwarten und Ohnmacht angesagt, sondern es ist wirklich mehr denn je das Experimentieren angesagt und die Neugier. Also ich glaube, darauf kommt es an und mehr, glaube ich, kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie es werden wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir aufpassen müssen, dass das Geld in Zukunft und die Technologie in Zukunft nicht in den Händen einiger weniger sein wird, ich glaube, das ist dann gefährlich. Das sollten wir nicht zulassen.
Bekommt dann in diesem Zusammenhang auch der Begriff Leben eine ganz neue Bedeutung?
Ja, ja. Ich glaube, absolut, ja, genau wie jetzt auch die Bedeutung, also das Wort Mensch, ja, und das unsagbare Menschsein, eine neue Bedeutung kriegt, Leben überhaupt, ja. Also ich glaube, wir müssen mehr jetzt verstehen und lernen, was es heißt, zu leben in dieser Zeit und wie wir tatsächlich dieses Leben auch aktiv gestalten. Und ich meine, wenn ich mit Menschen spreche, ja, die wirklich Experten sind für künstliche Intelligenz, die teilweise auch Computerlinguisten sind und diese ganzen selbstlernenden Sprachmodelle auch wirklich bauen, dann sagen die mir alle eins, ja, die spannendste Lernerfahrung mit dieser Phase der künstlichen Intelligenz ist jetzt wirklich, dass wir alle lernen, jetzt wirklich nochmal ganz neu, was bedeutet Mensch zu sein, ja, und was es bedeutet, eben dieses menschliche Leben zu haben. Und das hat mich natürlich als Philosophin vor allen Dingen dann so richtig, ja, angefixt, da noch mehr verstehen zu wollen und noch mehr damit umgehen zu wollen. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und wir können sie mitgestalten.
Ja. Und ist die Verbindung aus Geist und Herz dann so das Sinnbild für Menschliches? Also für, also die, dass es eben zusammengehört.
Sehr schön gesagt, würde ich unbedingt bejahen. Es ist vielleicht eine subjektive Sicht, aber für mich ist es tatsächlich so. Also ich bin jetzt in meinem 51. Lebensjahr. Also ich würde sagen, so die Summe meiner Erfahrung hat mich gelehrt. Tatsächlich ist diese Kombination Hirn und Herz, ja, Kopf und Seele, wie immer du das formulieren möchtest, ja, Intellekt und Liebe. Das ist das, was uns Menschen wirklich ausmacht und ausmachen sollte. Und diese Kombination aber wirklich auch nach außen zu tragen und nicht in sich zu behalten.
Und tauchst du oft auch mal so ab in andere Welten, um dich so vor dir selbst abzulenken? Also nicht immer nur zu denken?
Ja.
Also gehst du zum Beispiel ins Kino, ins Theater, schaust du die Serien
Netflix.
An?
Netflix, ja, ich gebe es zu. Also ich schaue, ich habe ein Netflix-Abo, ja, ganz klassisch, ja, ja. Wie ganz normale Menschen, absolut. Ja. Aber tatsächlich, nach wie vor habe ich eine sehr altmodische DVD-Kollektion. Ich glaube, heute schaut niemand mehr DVDs außer mir mit einem externen Laufwerk. Das schalte ich dann an meinen tollen Apple-Computer an und dann schaue ich mir meine Lieblingsfilme an, die aus den Marilyn Monroe-Filme oder aber auch Filme aus den 80er, 90er Jahre, Filme zum Beispiel, was ich sehr liebe, also den Film kenne ich, glaube ich, auswendig, Frantic mit Emmanuel Seigneur und Harrison Ford und Casino von Martin Scorsese. Ja. Ja. Also das sind so ikonische Filme für mich, weil einfach die Bilder mich so bewegen und das ist das, wo ich wirklich ganz abtauche, ja, und wo ich aufgehe und mich vollkommen verliere, auch so als Person, als Identität. Und das ist schön, das ist toll.
Und gehst du auch manchmal in die Kirche?
Ich gehe.
Also bist du gläubig?
Ich bin gläubig. Ich gehe gerne in Kirchen, aber tatsächlich mehr aus ästhetischen Gründen oder aus Gründen, weil es so schön still ist. Ich würde sagen, ich bin ein gläubiger Mensch, aber jetzt nicht kirchlich gläubig, sondern wirklich in diesem umfassenden, ja, sagen wir einfach mal spirituellen Sinne. Und auch das hat sehr stark mit meiner Zeit in der Klinik zu tun, wo ich viel mit Tod auch zu tun hatte, mit Sterben, mit Krankheit, weil ich wirklich da das erste Mal empfunden habe, also nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern vom Herzen her, dass es noch viel, viel mehr gibt, ja, als eben dieses Leben, diese Umgebung, in die man taucht, sondern es gibt so viel mehr, von dem wir keine Ahnung haben. Und da habe ich sozusagen meinen Glauben. Es geht weiter, ja, und es gibt immer einen Weg. So, also ich kann das nur ganz allgemein fassen, weil auch da gibt es für mich kaum Worte, um das jetzt dir irgendwie sinnreich zu beschreiben.
Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Würdest du heute sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist?
Ja, das würde ich tatsächlich sagen. Also wenn du mich so fragst, auf jeden Fall. Und zwar mit den ganzen Widersprüchen und auch Unglücken, ja, alles gehört dazu. Und ich glaube, das ist aber auch bei uns Frauen so eine schöne Erkenntnis, die wir wirklich erst haben, frühestens so mit 50, würde ich sagen, wenn wir wirklich genug gelebt haben und wirklich besser verstehen, was wirklich Glück ist.
Stimmt. Ja, liebe Rebecca, dann danke ich dir sehr für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch und auch den so anderen Blick auf unser Dasein. Und ich bin sehr gespannt auf deine künftigen Gedanken.
Und ich danke dir für die sehr schönen Fragen und das schöne Gespräch, den schönen Dialog. Danke, Tanja.